Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Simona und wie es ist, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen, nicht nur auf einer Reise, vielleicht auch, sondern auch in einer Beziehung. In dieser Folge spreche ich mit jemandem, der genau das lebt, beruflich wie auch privat. Und privat lebt dieser Mensch in einer interkulturellen Partnerschaft mit all ihren kleinen und großen Reibungen, Lernmomenten und überraschenden Gemeinsamkeiten. Es geht um Sprache, Familie, Missverständnisse und darum, wie Liebe kulturelle Grenzen nicht nur überwinden, sondern manchmal auch neu definiert. Bevor es losgeht, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast durch Spenden möglich ist. Wenn du dich beteiligen möchtest, findest du alle Infos in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören dieser Episode.
Beziehungshelden, ein Podcast von Team F. Fürs Füreinander.
Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Simona. Ich bin zum ersten Mal in einem Team F Podcast und ich freue mich sehr. Danke für die Einladung und es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch wirklich sehr auf dich und unser Gespräch und unsere Zeit hier. Wir haben ja schon so ein kleines Vorgespräch gehabt und du hast echt viel zu sagen. Am liebsten hätte ich das damals vor ein paar Wochen schon aufzeichnen müssen. Da war schon so viel interessante Sachen dabei. Ich möchte dich einmal kurz vorstellen, weil ich nicht weiß, ob unsere Zuhörenden dich alle schon kennen, auch wenn du auch ein kleines Buch geschrieben hast, aber dazu später vielleicht mehr. Ja, also du bist Vater von drei Kindern, du bist in einer deutsch-französischen Familie, also mit einer Französin verheiratet. Du arbeitest hauptberuflich als Senior Risk Manager in einem internationalen Konzern und du beschäftigst dich seit über 30 Jahren mit Kommunikation und Gruppenprozessen, mit deiner geisteswissenschaftlichen Hintergrund und viel, viel Lebenserfahrung. Sprechen wir heute über interkulturelle Partnerschaft, Familienleben zwischen zwei Kulturen und die Frage, wie man einander wirklich begegnet. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen oder ist noch irgendwas wichtig für unser Gespräch?
So für den Einstieg ist das schon kompakt und konkret genug und alles andere on the fly auf Basis der Fragen und der Themen zur interkulturellen Kompetenz und zum interkulturellen Leben.
Genau, manches ergibt sich ja auch. Correct. Aber ganz kurz nach, was macht vielleicht so zwei, drei Sätze, was macht ein Senior Risk Manager?
Risikomanagement ist regulatorisch getrieben und auch sehr sinnvoll. Also das sind Dinge, wo wir uns beschäftigen mit Kontrollprozessen in großen Strukturen. Also in meinem Fall ist es halt ein Weltkonzern, also mit wirklich Geschäftstätigkeiten in ungefähr 140 Ländern der Welt, mit unterschiedlichen Regularien, mit unterschiedlichen Zugängen, unterschiedlichem Verständnis für Datenschutz zum Beispiel. Diese Dinge und wir versuchen das alles so ein bisschen unter einen Hut zu bringen mit einem starken Fokus auf Informationssicherheit und solche Themen. Also Dinge, die uns auch als private Menschen eigentlich tagtäglich verfolgen. Stichwort auch AI, was macht das mit uns? Oder wir werden auch häufig Opfer von Phishing-Attacken, solche Geschichten. Mhm. Und im großen Stile gilt das natürlich auch für ganz große Strukturen. Und das kann dann Strafen kosten und solche Dinge. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Das ist so in etwa das, was man so macht im Risikomanagement, im qualitativen Bereich.
Wow, also da spielt auch viel Kultur mit rein.
Richtig,
also,
richtig.
Genau, das sind wir schon mitten im Thema. Aber wir wollen ja hier auch so ein bisschen auch auf Beziehungen, das soll so unser Schwerpunkt da auch gerade mit sein. Und stell dir vor, also wir kennen uns ja noch nicht persönlich, jetzt nur so innerhalb von unserer Team F Bubble. Und stell dir vor, wir lernen uns auf einer Team F Veranstaltung, muss gar keine sein, Samstagabend eine Feier, eine Party. Wir lernen uns kennen und du hast deine Frau dabei. Was würdest du uns, wie würdest du eure Kennenlerngeschichte wenn wir uns die erzählen würden? Was würdet ihr davon berichten? Wie war das? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Die ist vor allem sehr nett, weil eine andere Form der Kultur, nämlich die Musik, hat uns zusammengebracht. Ich bin gebürtiger Kölner und meine Frau ist in der Nähe von Paris geboren und die Familie ist dann aus beruflichen Gründen, als die Kinder, also ich habe einen Schwager, der ist Zwillingsbruder meiner Frau, und als die Familie dann beruflich sich versucht hat, neu zu orientieren, ist die Familie zur Einschulung der Kinder nach Deutschland gezogen. Später ist dann meine Frau im Studium der klassischen Musik, also sie hat klassischen Gesang studiert, an der Hochschule zu Köln, ist dort gelandet. Und wir haben uns kennengelernt in der Kölner Philharmonie. Das ist ein großes Klassik, eine Spielstätte, ein sehr, sehr schönes Gebäude in der Altstadt von Köln. Und dort gibt es ein Team, das kümmert sich um Saaldienste, Kartenkontrolle, Garderobendienste. Und dort wimmelte es natürlich von Leuten aus aller Herren Länder. Viel bunt gemischte Ausbildungsgänge, viel Musik, auch Kunst und solche Geschichten. Und also alles das, was halt eine solche Spielstätte auch anzieht an Personal. Und das war halt ein ganz, ganz großes, interessantes, spannendes Studententeam. Und dort haben wir uns kennengelernt. Und ich selbst habe in meiner Jugend viel musiziert und bin dort über eine sogenannte Mucke, also einen kleinen Auftritt, reingekommen und bin dann einfach in diesem Betreuungsteam auch kleben geblieben. Und das hat uns dann praktisch viele Jahre als junges Paar begleitet. Also wir haben ungefähr 10 Jahre dort gearbeitet. Und wie gesagt, ist auch vielleicht die schönste Form der interkulturellen Verständigung ist vielleicht die Musik als internationale, globale Weltsprache. Und davon haben wir natürlich an einem so renommierten Haus ganz besonders viel auch unterschiedliche Musik hören dürfen, erleben dürfen. Wenn man dafür noch bezahlt wird, umso besser. Mhm. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und da ging das dann auch ganz schnell.
Also ich höre so raus, das hat euch auf jeden Fall verbunden. Du konntest auch schon Französisch und sie Deutsch. Oder wie ist das nämlich mit Sprache an sich? Mhm. Also es ist ja, ich hatte mit einem interkulturellen Pärchen vorher auch schon gesprochen und die sagten, Sprache ist mit eins der größten Herausforderungen, was Kommunikation betrifft. Wie ist das oder wie war das bei euch?
Ich habe den Vorteil, eine bildungsdeutsche Französin zu haben, die also von der Nationalität her und von der Prägung her französisch-französisch war, aber aus einer deutsch-französischen gemischten Ehe schon stammte, aber die initiale Prägung eben als Kind in der Jugend, auch was das Familiäre angeht, da reden wir dann auch später drüber, die war ganz stark französisch-französisch geprägt, nur halt die Schulausbildung und so weiter war deutsch und insofern habe ich meine Frau Deutsch kennengelernt, ja, aber halt mit diesem zunächst unsichtbaren französischen Motor drin, in Anführungszeichen. Insofern hatten wir nie die typischen Sprachbarrieren. Dann vielleicht so die kulturellen Dinge, das kam dann eher dann, als wir dann als junges Paar rüberfuhren ins Land und ich dann auch allmählich meine zukünftigen Schwiegereltern kennengelernt habe. Da war das dann so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Ich hatte in der Schule Englisch, Latein, Französisch als Sprachenfolge, später dann an der Universität Spanisch. Und insofern war ich den französischen, den romanischen Sprachen verbunden. Aber mein Französisch war noch nicht so dolle, wie das halt so ist. Die Sprache ist unglaublich schwer zu lernen und sehr leicht zu verlernen. Das war halt ein ordentliches Schulfranzösisch, mehr aber auch nicht. Da vielleicht noch eine kleine nette Anekdote. Meine größere Schwester hatte Brieffreundinnen im Schüleraustausch mit Frankreich. Die sprach eigentlich ganz ordentlich Französisch. Und dann hatte sie natürlich im Austausch ab und zu halt eine französische Brieffreundin. Das war damals noch so. Das ist ja viele, viele Jahre her. Dann zu Besuch. Und ich fand die jungen Damen natürlich dann auch ganz toll, hatte aber dann Schwierigkeiten, mich mit denen zu verständigen, weil die Franzosen, zumindest in der Generation, waren nicht so dolle in Englisch. Ja? Und dann musste man also Französisch reden und ich konnte natürlich nur ein paar Brocken. Aber das war dann vielleicht eine ganz, ganz frühe Motivation, die Sprache ordentlich zu lernen. Weil nur das hatte vielleicht der Herrgott schon im Plan, dass ich später mal eine Französin zu ehelichen hätte. Wer weiß. Aber wie gesagt, Schulfranzösisch war so lala. Ist eine unglaublich schwere Sprache. Und damals war es ja noch viel verbreiteter. Heute lernen die Schüler ja eher Spanisch, am Gymnasium zumindest. Damals war es halt noch typisch, entweder Französisch oder Latein. In den Schulen zum Beispiel, in den alten Bundesländern, also in Westdeutschland, war das halt üblich. Und aber richtig können kann man das nicht. Also wenn man keinen Bezug hat zu so einem Land, keine Chance. Dafür ist die Sprache einfach viel zu schwer, finde ich persönlich.
Das glaube ich. Du hast ja gerade so ein bisschen von deiner Schwester auch gesprochen. Was hat denn die Familie zu der Beziehung gesagt? Gab es da Vorurteile? Wie war so dein Familienhintergrund? Oder waren die total weltoffen und sagen, hey, voll interessant?
Die waren weltoffen. Also sie fanden das gut, sie fanden das spannend. Das war auch vollkommen klar. Das lief also glatt durch. Also da gab es überhaupt keine Berührungspunkte, Berührungsschwierigkeiten. Vor allem auch aufgrund der Tatsache, da natürlich meine Frau als Bildungsdeutsche keine Schwierigkeiten hatte, sich jetzt sprachlich anzupassen. Also Englisch würde man sagen, she blended in, gleich von Anfang an. Insofern war das, was ich aus anderen Familien kenne, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis oder aus vom Hören sagen, weil wir uns natürlich seitdem viel damit beschäftigt haben. Ich kenne es auch anders, nur halt im persönlichen Umfeld nicht. Ne? Aber im Prinzip, um auch so eine erste Regel vielleicht abzuleiten, wenn man dort die Verbindung sucht, ist man gut beraten, wenn man sich sehr schnell auch um das Lernen der Gastsprache, sag ich mal, bemüht. Was ja auch bei einer deutsch-französischen Familie, auch auf der französischen Seite, schon immer gegeben war, weil wir natürlich auch bei irgendwelchen sprachlichen Schwierigkeiten schnell mit meiner Schwiegermama springen konnten, wechseln konnten. Aber vielleicht noch eine Sache, so ein kleines Detail. Das war so die Art meines Vaters, sich da auch mit auseinanderzusetzen. Er hat dann für die Kinder, also zuerst war es ja nur ein Kind, später kamen noch weitere dazu, interessante französische Heilige als Taufpaten ausgesucht. Ne? Also das hat sonst keinen groß interessiert und mein Vater hat es sehr stark bewegt und er hat sich dann die Mühe gegeben, auch passende Heilige rauszusuchen, die also in Frankreich jeder Katholik zumindest kennt, ja, also katholische Taufpaten halt. Jeder Katholik kennt, in Deutschland kein Mensch, ja, aber das war so seine Art auch der Aneignung, weil er hat nie eine Fremdsprache gelernt. Meine Mutter so leidlich Englisch, aber meine Mutter ist ein ganz weltoffener Mensch, also von den 200 Ländern auf die Welt hat die schon irgendwie mehr als die Hälfte bereist, aber sie ist nicht besonders sprachbegabt, weil das auch in der Generation nicht üblich war. Aber das war dann auch in Ordnung und meine Freundin, spätere Frau, die war also immer schon herzlich willkommen und mir ging es genauso auf der französischen Seite, gerade weil ich auch genau die Signale ausgesendet habe, die bei solchen Themen auch sehr wichtig sind, nämlich kulturelle Offenheit und dass man eben dann halt auch sich bemüht, die Sprache zu sprechen, was in Frankreich ganz besonders wichtig ist, weil sonst gehört man nicht dazu. Also in Frankreich ist die Verbindung aus Sprache und Kultur, anders als in anderen Ländern, wo man mit Englisch gut durchkommt, tatsächlich eine ganz, ganz wichtige. Also man ist so ein bisschen vor der Tür. Sofern man die Sprache nicht wirklich beherrscht, dann macht es auch keinen Spaß. Flapsig ausgedrückt. Ne?
Das habe ich auch schon gehört. Und du bestätigst das auch nochmal, okay. Weil jede Kultur hat ja so seine Eigenarten und es ist sonst wäre es ja total langweilig. Das ist ja das Interessante und Spannende. Mit welchen, ja, sagen wir mal, drei Worten würdet ihr euch als Paar beschreiben?
Weltoffen. Verantwortungsbewusst, was auch das angeht, gerade mit der bikulturellen, bilingualen Erziehung. Ja, und einfach auch Grenzgänger zwischen den Ländern. Ne? Damit Grenzgänger zwischen den Kulturen, das wäre so das. Und das haben wir auch versucht, unseren Kindern mitzugeben. Mhm. Weil wir uns halt gerade bei der bilingualen Erziehung oder bilingualen Lebensweise, in Anführungszeichen, auch von vornherein immer einig waren.
Mhm. Da sind ja eure Kinder sozusagen auch ein bisschen im Vorteil sprachlich. Das ist ja ganz schön. Das beneiden unsere Kinder immer bei anderen Familien und haben auch schon gesagt, oh, wir würden auch gern bilingual aufwachsen. Das ist schon, kann man schon sagen, ist ein Vorteil, je nachdem, welche Sprache es natürlich ist. Also Türkisch wird leider nicht unterrichtet in den meisten Schulen. Aber man hat schon mal so einen Zugang, weil man schon mal eine andere Sprache lernen musste. Und hoffe, dass man da auch gute Erfahrungen gemacht hat. Genau. Also du hast ja schon gesagt, mit den Werten eure Kinder, das gebt ihr euren Kindern mit. Gibt es darüber hinaus noch etwas, wo, ja, was so besonders ist an eurer Familie, was ihr ihnen mitgeben wollen würdet ins Leben oder schon mitgegeben habt?
Ja, vielleicht um praktisch bei der Bilingualität nochmal anzusetzen, weil das wird immer als Bereicherung empfunden. Das stimmt auch prinzipiell einfach. Es gibt so drei Dimensionen. Das, die kognitive Erleichterung beim Erwerb von weiteren Fremdsprachen. Das ist das, was man immer prinzipiell so sagt. Ach ja, wenn ich jetzt zwei Sprachen kann, dann bin ich auch prinzipiell einfacher geschult, gerade im Vorschulalter für dritte oder vierte Fremdsprachen. Das stimmt prinzipiell, aber auch nur dann, wenn es keine Entwicklungsverzögerungen gibt. Das kennen wir auch im familiären Umfeld, wo das mit der Bilingualität sozusagen gesetzt war, aber die Person Schwierigkeiten hatte in der Schule, mit Legasthenie zu tun hatte und solchen Dingen. Und dann ist es fast besser, lieber eine Sprache gescheit als zwei so lala. Ja? Mhm. Also dann ist es dann ohnehin schon schwer, also auch gerade so bei Entwicklungsverzögerungen, leichten Behinderungen oder so, dann ist Bilingualität eher ein Hindernis, weil das Kind dann Schwierigkeiten hat, sich meinetwegen auf Sprache oder auf korrekte Schreibweise oder Aussprachweise zu konzentrieren, gerade wenn es auch logopädisch betreut werden müsste, solche Geschichten. Und dann ist es tatsächlich klug, eher auf die Sprache des Hauptlandes zu setzen. Also dort, wo das Kind halt gerade ist, Deutschland, Holland, Dänemark, was auch immer. Ja, das ist so eine Erfahrung, die man vielleicht auch weitergeben kann, weil man immer denkt, ach, wie schön, oder das, was du auch gesagt hast von deinen Kindern, ach, wie schön, bilinguale Erziehung hätte ich auch gern. Ja. Wir haben zum Beispiel auch im Freundeskreis ein deutsch-deutsches Paar, und sie ist auch so eine ganz weltoffene, und die hat mit ihrem Sohn und mit ihrem Hund immer Englisch gesprochen, ja, oder mit ihren Hunden. Das tut sie bis heute. Und da hat es ein bisschen was Künstliches. Ja, also das Ansinnen ist klar, gerade Englisch, und sie spricht ein hervorragendes Englisch, darum geht es nicht. Aber es gibt ansonsten weder einen Bezug in ein angelsächsisches Land, noch ist das Kind besonders englischaffin oder sprachaffin. Das ist eher ein ruhiger Sohn, super Typ, aber hat's nicht so dolle mit Sprechen im Allgemeinen. Ja, und auch die schulischen Leistungen des Englischen waren jetzt auch bei ihm im Rahmen und nicht das, was man erwarten könnte. Und da hat es ein bisschen was Künstliches, aber das kann man natürlich auch anders sehen, weil man sagt, Mensch, prima, das ist auf der Platte, das ist eine super Gelegenheit. Aber zurück zu uns. Bei uns war es so, wir haben auch die Entscheidung getroffen, damals wussten wir nicht, wie viele Kinder wir bekommen, aber es war vollkommen klar, dass wir auch dass wir den französischen Familiennamen und Ehenamen haben. Und wir haben, also unsere drei Kinder tragen auch französische Vornamen. Also es ist so die erste Obligation, ja, dass man im Prinzip beim Namen schon darauf achtet, dass das in beiden Sprachen funktioniert. Und nicht nur in einer, sondern in beiden. Ja, das machen die meisten auch intuitiv richtig, dass sie dann Namen nehmen, die klassisch sind, also die alten jüdischen Namen, sowas wie David oder mein Name zum Beispiel funktioniert auch in sehr vielen Sprachen sehr gut oder sowas wie Sarah oder Maria. Das klingt italienisch genauso schön wie amerikanisch oder sonst was. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber diese Sache nochmal auf den Punkt gebracht mit der bilingualen Erziehung, es ist eine Riesenverantwortung. Man muss die Nummer auch durchziehen. Mhm. Das haben wir auch im Freundeskreis, auch ein deutsch-französisches Paar, im engen Freundeskreis, ein Kind, eine Tochter. Sie ist Französin, er ist Deutscher, wie bei uns. Und sie spricht aber mit ihrer eigenen Tochter Deutsch, weil das Kind einfach das Französische verweigert hat. Und das ist ganz typisch. Also wenn du in Deutschland lebst, ist das Risiko recht hoch, dass das Kind die andere Sprache nicht annimmt. Mhm. Das wurde dann in dem Fall dieses befreundeten Paares dadurch kompensiert, dass die Tochter auf die französische Schule ging und natürlich ein hervorragendes Französisch spricht, aber interessanterweise mit ihrer eigenen Mutter Deutsch, obwohl sie Französin ist. Also und das ist eben etwas, was es häufig gibt, dass die Sprache des Gastlandes angenommen wird und die fremde Sprache, die man also nicht im Alltag hört, dann gerne mal abgelehnt wird. Und das ist ein ziemlich enger Kanal beim Kleinkind und da muss man durch. Ja, also da muss man die Nummer durchziehen. Mhm. Also man bleibt streng und konsequent bei der Fremdsprache. Sonst hat man Schwierigkeiten. Das ist etwas, das habe ich auch mal in einem Fachaufsatz gelesen. Ich habe den Grund vergessen, warum das so ist. So um so was Entwicklungspsychologisches. Aber das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben also die Nummer knüppelhart durchgezogen. Ich habe auch Französisch gesprochen mit den Kindern, weil wir das damals so beschlossen hatten. Ja, wir leben und arbeiten in Deutschland. Also reden wir halt mit den Kindern Französisch, weil wir wollen ja auch ganz, ganz viel Zeit verbringen in Frankreich bei meinen Schwiegereltern, bei der Familie und bei Freunden. Und genauso ist es dann auch gekommen. Und unsere drei Kinder, die also jetzt alle zwischen 20 und 30 sind, sagen auch jetzt als Erwachsene, dass sie dafür total dankbar sind, dass wir das so gemacht haben, dass wir die Nummer durchgezogen haben. Und sie sind dankbar, dass wir so konsequent waren und immer dran geblieben sind, weil das ist kein Geschenk. Also das Bikulturelle kriegt man umsonst, wenn man nur häufig im Urlaub im Gastland ist, im zweiten Land ist. Das Bilinguale musst du üben. Und das sind natürlich so Sachen, dann guckt man dann gemeinsam die Disney-Filme auf Französisch. Mhm. Ja, damals noch in VHS-Videokassetten. Heute ist das etwas einfacher bei den ganzen Streaming-Portalen, wo man 34 verschiedene Sprachen wählen kann und 80 Untertitel. Das war damals, das ist ja auch jetzt schon einige Jahre her, schwieriger. Also wir haben aus französischen Kinderbüchern vorgelesen. Wir haben halt französische Filme geguckt oder französische Musik gehört, also französische Kinderlieder gehört. Keine deutschen, sondern die anderen. Und das war so unser Zugang damals und das hat ganz gut funktioniert.
Ja, und ich höre auch einfach auch raus oder so ist es ja auch, dann ist ja auch der natürliche Umgang, kein künstlicher, sondern ist der Richtig. Natürliche Umgang. Ja. Voll interessant. Also ich höre dich da gerne zu. Super spannend. Ich kann nur dazu beitragen, meine Kinder hören ab und zu mal ein bisschen Sächsisch von mir und lachen sich dann kaputt. Manchmal ist es ja auch schon mit den Dialekten so, die man innerlands auch mitgibt, wenn man aus unterschiedlichen Bundesländern kommt.
Auch das ist Kultur, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das, wenn man dann im Süden von Deutschland ist mal und ein Moin Moin raushaut, das ist ja auch diese Identität. Und ich finde, anpassen finde ich auch gut. Aber nicht überangepasst sein und das dann abzulegen, sondern das ist ja so ein Stück weit die Identität, die Herkunft, wo man herkommt. Ja. Das ist ja wichtig, das zu bewahren. Und das ist so meine nächste Frage. Ihr wohnt ja hier in Deutschland. Gibt es bei euch so Traditionen, Familienrituale, wo es vielleicht auch Geschichten gibt oder die euch besonders wichtig sind, die zu zelebrieren, zu feiern?
Ja. Das sind im Prinzip tatsächlich Sachen, ist eine sehr interessante Frage. Das sind tatsächlich eher Sachen, die wir in Frankreich dann ausgeprägt haben, weniger in Deutschland. Ne? Vielleicht lag es auch daran, dass man dann ein bisschen mehr Zeit hatte bei den Sommerurlauben. Also wir haben immer mit meinen Schwiegereltern gemeinsam, als es gesundheitlich noch ging und als die Kinder jünger waren, immer gemeinsam Urlaube verbracht an einer Atlantikinsel, die wiederum schon in zwei Generationen davor den französischen Familien als Bezugspunkt und Identifikationspunkt gedient hat. Die wunderschöne Insel Île d'Oléron, gegenüber von La Rochelle, also am Atlantik, wunderschön gelegen, also kann ich nur empfehlen. Ist die zweitgrößte Insel Frankreichs im Übrigen nach Korsika, von den Überseebesitzungen in der Karibik oder so mal abgesehen. Da kann man auch gar nichts Besonderes machen, aber wir hatten da halt Familie und Freunde und sind da immer hingefahren. Das ist im Prinzip ein Ritual. Für uns war das ganz normal, drei Generationen Urlaub zu machen. Ja? Mhm. Es gab auch ein kleines Zeitfenster, waren sogar vier Generationen. Und auch für Franzosen ist das komplett normal. Also ich nenne es jetzt mal die Familienpolitik. Ja? Also drei Generationen Urlaub. Gerade die Franzosen haben ja wie viele romanische Länder eine sehr lange Sommerpause, schulisch. Und dann ist es ganz normal, dass man die Kinder halt mit den Großeltern irgendwie ans Meer schickt. Ne? Und das war früher auch in Frankreich gang und gäbe. Das heißt, es ist ganz normal, dass eigentlich die Großeltern eine starke Rolle spielen, insofern natürlich vorhanden. Ja? Und das haben wir dann auch zelebriert. Und da gibt es natürlich dann das, was auch für die französische Lebenskultur ganz typisch ist, dass man dann halt irre lang am Tisch sitzt. Gerade wenn Ferien sind, ist natürlich Zeit dafür. Es gibt die wunderschöne Tradition des Aperitif. Das ist also nicht der Drink, den wir vom Abendessen kennen, sondern Aperitif ist so eine Art vorgezogenes, ein vorgezogener Imbiss, wo es dann so Fingerfood, würden wir das neudeutsch nennen, gibt und Säfte und leichte Alkoholika. Und das kann schon mal 3 Stunden dauern, bevor die Franzosen dann sich an den Abendbrottisch essen. Und natürlich gibt es kein Abendbrot, ja, sondern es gibt natürlich Essen, also mit dem entsprechenden. Und je mediterraner das ist oder je näher man in die Nähe der See kommt, desto fischiger wird's und desto gemüsiger wird's, ist ja vollkommen klar. Und das ist etwas, was man in Deutschland fast nicht nachbauen kann. Das dreht hier anders, ne? Es funktioniert nicht, ne? Und gerade die Franzosen erleben uns da ja sehr etwas trostlos, ne, mit unseren frühen Essenszeiten. Und dann gibt's dann Abendbrot, ja, und nichts Gescheites, genau. Sozusagen. Ja, das finden die Franzosen, das kapieren die nicht, ja. Und es muss natürlich warm sein, es sollte mehrere Gänge haben oder so. Das ist nicht unbedingt so üppig wie beispielsweise bei den Griechen, ja. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig. Und was ist das Besondere am Essen? Ist ja nicht die Nahrungsaufnahme, sondern das Gespräch. Die französische Kultur ist wie alle lateinischen Kulturen eine Dialogkultur. So arbeiten die, so leben die, so sind sie auch in der Familie. Dialog, Dialog, Dialog. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, was auch die Deutschen immer nie kapieren, meiner Beobachtung nach. Es wird gesprochen, es wird geredet. Und es wird im Freundeskreis natürlich geredet, wie wir das natürlich auch tun, aber vor allem im Rahmen der Familie. Das heißt, dass erzieherische Grundmuster der lateinischen Kulturen ist das Gespräch in der Familie. Ja? Und auch die introvertierten Leute, die gar nicht so viel reden, reden trotzdem viel, viel mehr als jemand, der beispielsweise in einer nordischen Kultur oder einer so germanisch-alemannischen, halbnordischen Kultur groß geworden ist. Also der Stellenwert des Gesprächs ist viel, viel höher. Ja? Und das hat jetzt auch mit Sprache oder Bikulturalität oder Bilingualität überhaupt gar nichts mehr zu tun, sondern einfach, man redet über alles. Ja, also das, man teilt den Alltag und so, das bleibt vielleicht ein Tick mehr an der Oberfläche, ja, in der Regel, aber der Dialoganteil ist insgesamt höher. Ne? Und das ist eben eine Mechanik, die wir auch natürlich komplett unbewusst unseren Kindern auch mitgegeben haben. Also das ist etwas, natürlich ist das immer so an der Grenze des Klischees, worüber wir hier sprechen. So, dass die Verallgemeinerung, die natürlich nie auf alles und jeden zutrifft, ist auch vollkommen klar. Aber das sind so ganz, ganz wichtige Unterschiede, die vielleicht auch für alle, die an solchen Themen interessant sind, die Zuhörer und Zuhörerinnen, das, was wir als Klischees empfinden, ist ganz, ganz tief verwurzelt in den gesellschaftlichen Strukturen, den politischen Strukturen und auch den Arbeitsstrukturen der jeweiligen Länder. Ja, und die ganzen Mittelmeerkulturen rauf und runter, also Türkei, Griechenland, Zypern, die ganzen Mittelmeeranrainer, Maghreb und dann praktisch nach Norden hoch, wenn man gedanklich mitwandert, sehr stark dialoggeprägte Beziehungs-, Connect, das sind Konnektorenkulturen, wo die Sprache ganz, ganz wichtig ist. Und wie gesagt, im Französischen, was ich eingangs schon mal gesagt habe, ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Sprache nicht so ein bisschen kann, sondern sehr gut kann. Sonst kommt man auch an die Menschen seelisch nie so ganz wirklich ran. Ich hatte das große Glück, ich bin für meine Firma mal eine Zeit lang in die Entsendung gegangen, nach Genf, also einem sehr internationalen Standort, der aber französisch tickt und arbeitet in der französischen Schweiz, einer von zwei französischen Kantonen. Und dort habe ich es natürlich dann richtig gut gelernt, weil ich halt den ganzen Tag französisch denken, arbeiten und sprechen und fühlen musste. Und danach war es dann auch okay, dann hörte man auch kaum noch einen Akzent oder so. Also seitdem ist das Französisch wirklich ordentlich. Aber über die Jahre verliert man natürlich auch diese Sprachkompetenz immer, die so unglaublich schwer nur erarbeitet wird. Und die verliert man dann natürlich, wenn man es nicht täglich auch übt. Ja, wie bei anderen Dingen auch, wie bei einem Musikinstrument. Hm. Und bei Sprachen merkt man es dann besonders schnell, wenn man es nicht mehr besonders gut kann. Warum das so ist, wird es vermutlich auch psychologische Gründe geben, weil das Gehirn sich wieder ausruhen mag oder so etwas. Also wer sich im Bereich Fremdsprachen tummelt, der weiß das. Es ist unglaublich anstrengend, ermüdend. Und das gilt natürlich auch für bilingual. Irgendwann wird man etwas träger. Das gilt auch für uns. Und dann fühlt man sich in der Sprache, die man von zu Hause aus kennt, wohler, weil man in der nicht ermüdet. Und in der zweiten Sprache tut man das. Und das ist eins der Probleme, die man damit hat. Also einmal bilingual heißt nicht, dass man immer bilingual ist, sondern auch dazu gehört Übung, Übung, Übung.
Ja, es ist ja schon die eigene Muttersprache, ist ja auch schon. Und dann sitzt man in der Schule im Deutschunterricht und denkt, wie schwer ist eigentlich unsere Sprache?
Richtig.
Und es ist die Muttersprache.
Es ist unglaublich schwer. Da haben wir natürlich auch viele Diskussionen im Freundes- und Bekanntenkreis, weil auch viele unserer Counterparts in Frankreich auch Deutsch in der Schule hatten. Keine Chance, keine Chance. Eine Cousine meiner Frau hat in München mal ein Studienjahr verbracht. Also die kann heute gar nichts mehr. Ja? Mhm. Also nur noch ein paar Brocken. Und die deutsche Sprache ist vermutlich eine der ganz, ganz schwierigen mit den ganzen Angleichungen, mit den vielen Geschlechtern. Ja. Er, sie, es, das ist natürlich mörderhaft schwer zu lernen. Und also ich kann jeden verstehen, der vielleicht Interesse hat, in Deutschland zu arbeiten. Ich sehe es ja auch bei meinem internationalen Arbeitgeber, der immer internationaler wird, was ich persönlich natürlich ganz, ganz toll finde. Also wirklich Russland, Südkorea, alles Mögliche. Aber ich sehe, wie sich alle sehr wohl im Englischen fühlen und in der Regel sehr, sehr unwohl im Deutschen, weil das unglaublich schwer zu erlernen ist. Und wenn man es dann im internationalen Arbeitskontext kaum braucht, weil sowieso alle Englisch sprechen, dann gibt's auch wenig Druck, direkt oder indirekt dann auch die Sprache richtig gut können zu können. Mhm. Es ist, man bekommt's nicht auf dem Silbertablett geschenkt. Ja. Neulich habe ich aber eine sehr süße Geschichte erlebt, ein befreundeter Kollege, mit dem ich länger nicht zu tun hatte. Er selbst ist Tscheche mit einem ganz hervorragenden Deutsch und seine Frau ist Taiwanesin. Mhm. Und die haben eine kleine Tochter im zarten Alter von 4 Jahren. Und die lernt dann also, und die ist auch noch in einem deutsch-englischen Kindergarten. Ja, also das ist, habe ich neulich, wow, weil ich wusste, dass ich dann den Termin mit Ramona habe, den habe ich natürlich gleich befragt, den guten Pavlek. Erzähl doch mal, wie das bei euch so läuft. Dann hat er mir das erzählt. Also er spricht Tschechisch, die Mutter Taiwanesisch. Bei der Gelegenheit habe ich auch gelernt, dass Taiwanesisch nicht das Festland Mandarin ist. Und die Taiwanesen sind natürlich stolz auf ihre Art der chinesischen Sprache. Das hat natürlich vor allem politische Gründe. Also sie spricht mit der Tochter Taiwanesisch. Im Kindergarten sind es Deutsch und Englisch und er spricht halt Tschechisch. Und habe ich auch gefragt, hat eure kleine Tochter keine Knoten im Hirn? Gerade in dem zarten Alter von 4 Jahren sagt sie, nee, die kapiert das, die kann umschalten. Und je nachdem, wen sie anschaut, dessen oder deren Sprache spricht sie halt. Ne? Also wenn sie sich zu Mama umdreht, spricht sie halt Chinesisch. Wenn sie sich zu Papa umdreht, Tschechisch. Und wenn sie dann die Eltern besuchen an der deutsch-tschechischen Grenze, dann schwimmt das Kind dann im Tschechischen und macht kaum noch Fehler. Ne? Mhm. Und das ist vielleicht auch etwas, was auch in der Pädagogik ganz spannend ist. Es gilt aber auch für andere Dinge. Also welche Werte gebe ich meinem kleinen Kind mit? Da gilt das auch. Wenn man bilingual erziehen will, muss man das von Stunde Null an machen. Ja? Mhm. Also da kann man nicht warten bis zur Einschulung oder so, dann ist es zu spät, dann ist der Zug abgefahren, sondern wirklich von vornherein, sobald der Wurm auf der Welt ist, sprich deine Muttersprache und die andere Muttersprache, sonst wird es schwer, diese Wurzeln ganz, ganz tief zu, man sät, aber die Wurzeln, die halt ganz, ganz tief reinreichen ins Erdreich der Sprachen, um im Bilde zu bleiben. Die Kinder kriegen das ganz gut auseinandergefummelt, in der Regel, sofern sie gesund sind. Aber man muss es wirklich ganz früh in der Prägung schon machen, aber es gilt ja wie andere Werte auch. Also was weiß ich, humanistische Werte, christliche Werte, ja, musikalische Werte. Mhm. Also wenn ich zu Hause kein Buch habe und nie vorlese, dann werde ich mich dann auch später schwer tun. Ja, was nicht heißt, dass das Kind nicht auch anders konsumieren kann. Aber das gute alte Vorlesen meines Kinderbuches bei meinem 2,5-jährigen Kind, ja, ob ich das jetzt auf Französisch durchlese oder auf Holländisch oder auf Chinesisch oder auf Deutsch, spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich sollte möglichst abends vorlesen als Ritual. Und das, du hattest ja auch nach den Ritualen gefragt, das haben wir tatsächlich auch immer gemacht, aber auch nicht geplant oder so, sondern einfach intuitiv, weil wir halt Musikmenschen sind, wir sind Sprachmenschen, wir sind Dialogmenschen in unserer Familie und wir haben immer vorgelesen. Ja, immer vorgelesen, jeden Abend vorgelesen als Ritual, in unserem Fall halt dann auf Französisch vorgelesen, und damit man das eine ein bisschen vertieft. Und der große, große Vorteil war, dann habe ich es praktisch wie ein Kind selbst gelernt, indem ich halt meinen Kindern ein einfaches, schlichtes, simples Kinderbuch vorgelesen habe, habe ich wie ein kleines Kind selbst nochmal Französisch von Grund auf neu lernen dürfen. Und das ist natürlich eine große Gnade, die mir damals natürlich auch nicht bewusst war. Später reflektiert man das und denkt, oh ja, Mensch, prima, wir haben alles richtig gemacht. Aber es war jetzt auch kein Masterplan dahinter, sondern es hat sich einfach so ergeben. Das war für uns eigentlich nie ein Thema.
Ja, du sprichst, Thomas, sehr, sehr positiv. Sehr positiv von auch der französischen Kultur. Und man spürt dir das zutiefst ab, wie, und du, ihr lebt es, du lebst es, wie begeistert du da bist, auch so über die Grenzen hinaus, hinweg, beruflich, privat. Und mir kam so gerade die Frage, aus welchen Gründen spricht es dafür, dass ihr eigentlich in Deutschland lebt? Ah. Weil du hast ja gerade gesagt, dass die deutsche Sprache ja auch unglaublich schwer ist. Wäre es einfacher gewesen, ihr hättet euren Wohnsitz und euer Zuhause in Frankreich gehabt?
Das ist eine sehr interessante Frage. Es hat sich beruflich nie ergeben. Damals diese Entsendung, die ich erwähnt habe, da war ursprünglich geplant, dass die Familie mitkommt. Das wäre zumal so ein erster Schritt gewesen. Ja. Mhm. Da war aber die Rahmenbedingungen des Arbeitens so katastrophal, dass ich auch verkürzt habe, nur gependelt bin und meine Familie zu Hause geblieben ist. Das war so eine Sache. Dann habe ich später auch diese Option immer wieder geprüft. Also meine Firma hat zum Beispiel eine Niederlassung in Frankreich. Die wurde dann aber auch immer umstrukturiert. Das hatten wir geprüft. Das hätte also etwas sein müssen, wo der Hauptarbeitgeber meiner mitgespielt hätte. Theoretisch hätte das funktionieren können. Meine Frau hat mehrere Jobs und die ist unter anderem auch Flugbegleiterin. Und insofern ist das auch ganz normal für Flugbegleiter, weil die häufig im Ausland wohnen und dann zur Arbeit pendeln, nur halt mit dem Flieger pendeln und nicht mit der Eisenbahn oder mit dem Auto. Und also meine Frau hat einige Kolleginnen und Kollegen, die wohnen also wirklich vogelwild weit weg und müssen dann mit enormem Aufwand die Dienste bündeln, haben dann irgend so ein Standby-Zimmer oder wohnen bei Freunden und fliegen dann von da aus ihre Dienste und fliegen dann zurück. Ja, also eine Kollegin fällt mir gerade ein, eine befreundete Kollegin meiner Frau, die wohnt in Süditalien. Also das ist dann nicht um die Ecke. Es geht schon. Aber das wäre jetzt beispielsweise bei einem Standort wie Paris gegangen. Ja. Ja? Weil wir halt Familie und auch meine Schwiegereltern damals in der Nähe von Paris hatten. Und Paris hat ja diesen riesen Flughafen, den ja jeder kennt, ist ja das große Drehkreuz. Das hätte logistisch vermutlich funktioniert, aber es hat halt nicht geklappt, weil dort vor dem Hintergrund meiner beruflichen Möglichkeiten kein Bedarf war, in der Niederlassung in Paris zu arbeiten. Das war aber immer so ein bisschen so der Traum. Hat leider nicht geklappt. Wir haben das natürlich rauf und runter diskutiert, immer mit meinen Schwiegereltern, die das natürlich sehr schön gefunden hätten. Ja. Und dann ist immer so das Problem, also ob du von der linken oder von der rechten Seite zerrst, irgendeiner zerrt immer. Ja. Damals war das auch eine Zeit, als die Kinder kleiner waren, da ist mein Vater regelmäßig, meine Eltern sind geschieden oder waren geschieden, und dann ist mein Vater regelmäßig zu uns gekommen, hat dann so die Kinder, als sie kleiner waren, betreut, auch gerade um die Doppelberufstätigkeit zu ermöglichen. Und das wäre dann natürlich nicht gegangen. Das heißt, wir hätten dann vielleicht ein Ganztagsschulsystem gehabt und eine bessere Ganztagesbetreuung, weil die französischen Schulen sind allesamt Ganztagsschulen. Es gibt keine Halbtagseinrichtungen für Kinder in Frankreich. Mhm. Das ist auch der Grund, warum so viele Frauen Vollzeit arbeiten. Also die Gesellschaft tickt ganz anders, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht. Das ist das Gegenteil von uns. Eine der großen Themen, die wir auch immer wieder viel diskutiert haben, im Freundeskreis und im Familienkreis. Solche Geschichten, zum Beispiel muss man den Franzosen immer erklären, was denn hitzefrei wäre. Ne? Also das schöne deutsche hitzefrei. Und die Franzosen kennen ja kein H, das können sie nicht aussprechen. Und dann fragen sie dann immer, was denn das sei, hitzefrei. Ja? Das klingt dann sehr putzig, aber sie verstehen einfach nicht, dass man die Kinder um 11.30 Uhr nach Hause schickt. Dann kommt dann die Standardantwort, wie? Ja, die holt doch keiner ab. Ja, die muss man auch nicht abholen. Die gehen zu Fuß mit dem Schulbus oder fahren mit dem Fahrrad. Wie mit dem Fahrrad? Ist doch viel zu gefährlich. Das verstehen die nicht. Ja, aber die meisten französischen Städte sind eigentlich autotauglich. Ja. Die Franzosen benutzen das Fahrrad, anders als wir, nicht als Verkehrsmittel, sondern nur als Sportgerät. Ja? Mhm. Also der Franzose an sich fährt kein Fahrrad. Es wird allmählich etwas besser, ja? Sondern ja, die sieht man dann
Tour de France, ja.
Genau. Ja, die sieht man samstags mit ihren Rennrädern auf der Straße. Da fahren sie auch zu viert nebeneinander und blockieren alles, interessiert die nicht. Das ist bei denen eingebauter Nationalstolz. Also sie sind ganz große Hiking-Freunde, Mountainbike im Gebirge oder eben Rennrad auf der Straße. Aber dass man damit auch einkaufen fahren kann, ja, das kapieren die nicht. Oder sowas wie das gute deutsche Lastenrad kennen die. Ich habe in Frankreich noch nie einen Fahrradanhänger gesehen, ja, also wo jetzt hinten kleine Kinder drin sitzen. Ich habe in Frankreich noch nie ein Lastenfahrrad gesehen. Geschweige denn ein E-Bike-Lastenfahrrad. Das gibt es da schlichtweg nicht. In Paris ist es anders, weil die Stadt mittlerweile grün, grün, grüner wird. Also zur fahrradfreundlichen Stadt umgebaut wird. Aber es ist dann auch eher der E-Roller, als jetzt das Fahrrad, okay, so im Alltag. Also zurück zum Thema. Also Ganztagsschule, genau. Ganztagsbetreuung ist ein ganz anderer Zugang zur gesellschaftlichen Realität im Vergleich zu Deutschland. Das ist einer der Riesenunterschiede. Total interessant. Und also es hat sich beruflich nie ergeben, dorthin zu gehen. Und wir haben jetzt durch mein Schwiegervater ist vor einem Jahr gestorben. Und dann haben wir dann meine Schwiegermutter, die ja Deutsche und Französin ist, zu uns in die Nähe geholt. Sie ist mit 84 Jahren zwar fit, aber natürlich auch nicht mehr die Allerjüngste. Und es war auch immer so geplant, dass wir sie zu uns holen. Und sie leidet also ganz doll darunter, fremdelt nach wie vor mit dem Land, obwohl sie ihre Heimat ist. Dort, wo wir wohnen, das kannte sie natürlich auch schon seit 20 Jahren. Und fühlt sich dennoch jetzt unglaublich französisch. Aber da gilt natürlich auch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Sie hat natürlich große Schwierigkeiten, was das angeht. Aber das beantwortet natürlich auch die Frage noch mal deutlicher. Also jetzt so mit Ende 50 dann noch mal zu wechseln, das passt nicht mehr. Weil natürlich auch unsere Kinder hier ihre Lebensmittelpunkte haben. Und aber es vergeht nicht eine Woche, wo wir nicht davon träumen, vielleicht dann doch irgendwie eine kleine Wohnung dann doch wieder zu mieten, ja, oder vielleicht auch irgendwas Kleines, ein Mobile Home zu kaufen, irgendwie sowas. Mhm. Aber das ist natürlich sehr aufwendig und kostet ein Wahnsinnsgeld und das vielleicht an anderer Stelle fehlen könnte. Und es ist noch nicht der Groschen gefallen, aber gerade meine Frau leidet wahnsinnig darunter, dass es eben keinen Familienstammsitz mehr gibt. Ja. Und gestern Abend habe ich sie abgeholt aus der Stadt, hatte sie einen Termin und dann sind wir ganz viele Kilometer hinter einem Auto hergefahren mit einem Kennzeichen aus dem Département, also dem Landkreis, aus dem sie stammt. Und das Auto stammt tatsächlich aus ihrer Geburtsstadt.
Ach.
Ja. Saint-Germain-en-Laye, eine der schönsten Städte Frankreichs, zwischen Paris und Versailles gelegen. Dort, wo mein Schwiegervater gewohnt hat, wo die Taufkirche meines Schwagers, meiner Frau ist, wo meine Schwiegereltern geheiratet haben vor vielen, 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 vielen Jahrzehnten und wo auch mein Schwiegervater beerdigt ist, weil es dort eine Familiengruft, so ein Familiengrab gibt. Ne? Also traditionell gutbürgerlich, in Anführungszeichen. Und meine Schwiegermutter war auch, seitdem sie hier wohnt, auch schon viermal dort zu Besuch. Ja, mhm. Und meine Frau hat natürlich sofort angefangen zu weinen, ja, als wir dieses Nummernschild aus Saint-Germain gesehen haben, und sagt, das darf doch nicht wahr sein, das ist ein Zeichen und so. Das sind solche Geschichten, wo man dann einfach merkt, also dass die Heimat oder ihre Heimat verfolgt und sozusagen auf Schritt und Tritt. Ja. Mhm. Und das ist ja auch gut so, das ist ja auch richtig so. Auch wenn wir praktisch komplett deutsch ticken, auch in der Arbeitsmentalität. Also meine Frau, meine Schwiegereltern haben auch immer gesagt, du bist viel französischer als Geraldine. Meine Frau heißt Geraldine. Ja. Und sie galt immer so die Deutsche. Ja, sie ist so überpünktlich und so. Sie ist eher so die Klischee-Deutsche, so im Habitus. Und ich bin eigentlich so der da sich eigentlich im Land auch mitunter viel wohler fühlte als meine Frau selbst. Ja. Hm. Aber auch, ich habe natürlich viel mit französischen Kunden zu tun gehabt. Ich habe viele Seminare gegeben in Frankreich für meinen Arbeitgeber. Und ich habe halt ja auch in Genf die französische Arbeitskultur ein bisschen kennengelernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, eher für einen deutschen Arbeitgeber zu arbeiten. Die Franzosen sind sehr hierarchieaffin. Und also sie haben eigentlich nicht die Freiheitsgrade, die man normalerweise als Deutscher eher hat. Also wo sie die Eigenverantwortung so ein bisschen höher gehängt ist. Also man hat mehr Freiheitsgrade und mehr Verantwortung in Deutschland, wenn man das so ganz grob verallgemeinern will. Mhm. Und die Franzosen schielen immer so ein bisschen auf die Chefin, auf den Chef. Und da wird immer gerne alles nach oben delegiert und dirigiert. Die Franzosen haben eine sehr, nach wie vor, sehr hierarchische Schulausbildung. Vorne steht der Lehrer und redet. Und das wird dann unten wiederholt und da wird eine Klausur geschrieben und dann hast du die Noten A, B, C. Auch die Hochschulausbildung, also ich kann es für Ausbildungsberufe nicht beurteilen, aber auch im Hochschulbereich eher verschult, stark verschult, auch eher top-down, würden wir neudeutsch sagen. Also wie gesagt, vorne steht der Prof und sagt was. Und das zieht sich auch komplett in der Arbeitskultur durch. Zumindest bei den eher größeren, so typischen Industriebetrieben, typischen Dienstleistungsbetrieben. Und das ist eben etwas, wo ich auch sagen würde, ich arbeite dann lieber eher in einer deutschen Arbeitskultur. Also ich bin gar nicht so erpicht darauf, in Frankreich arbeiten zu wollen. So vom Feel-Good-Faktor her 10 von 10, ja, aber vom Arbeitsethos her ist mir das ein Ticken zu altbacken. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Zu unagil, zu wenig veränderungsfreudig, zu unselbstständig. Ne? Mhm. Und jeder echte Franzose, der jetzt vielleicht zuhören mag, der würde vielleicht sagen, nein, das ist ganz anders. Aber wir haben natürlich auch im Freundeskreis ab und zu diese Diskussionen, wo wir so ein bisschen die Länder vergleichen, den Habitus vergleichen, die Kulturen vergleichen. Und das ist so ein bisschen so, zieht sich wie so ein roter Faden durch. Ne? Also man muss wissen, worauf man sich einlässt. Gerade wenn man in dem Land arbeiten will, da gibt es natürlich regionale Unterschiede, das ist klar. Ja? Mhm. Aber auch die Zeiten sind vorbei, wie früher immer so vor 40 Jahren hieß es immer, ja, 2 Stunden Mittagspause mit 3-Gänge-Menü, Quatsch. Die Zeiten sind lange vorbei. Also die holen sich auch mal schnell ein Sandwich auf die Hand oder gehen halt in die Kantine und essen das, was wir auch in einer Kantine essen. Ja, also die Zeiten sind vorbei. Also das kann sich kein Mensch mehr leisten. Wie gesagt, 5-Gänge-Menü, die Zeiten sind vorbei.
Ja, das ist voll interessant, weil man sollte sich auf jeden Fall wirklich, wirklich Gedanken machen, wenn die Entscheidung gerade so für junge Paare ansteht. Wo wollen wir ja unseren Hauptschwerpunkt, Lebensmittelpunkt jetzt hin verlagern, dass man das wirklich abwägt und dann einfach auch mutig eine Entscheidung trifft. Ich glaube, man kann ja gerade also als junges Paar, man trifft eine Entscheidung und sagt, man probiert es jetzt einfach mal aus und es kann natürlich auch schief gehen, dass der, ja, immer mit Blick, denke ich mal, auf den anderen, fühlst du dich noch wohl?
Richtig.
Das ist ja nochmal wirklich ein besonderer Schwerpunkt, das kann ich mir vorstellen. Und deshalb, ich habe da noch so 2 Fragen. Ja. Genau, wir bewegen uns so langsam aufs Ende zu. Die erste Frage ist, und das knüpft so ein bisschen daran an, was heißt Zuhause für dich?
Zuhause für mich ist, home is where my heart is. Mhm. Also ich kann überall zu Hause sein, wo die Menschen sind, die ich liebe. Ob das jetzt Indonesien ist oder so, ist mir dann erstmal egal. Ja, das wäre zu Hause, aber das wäre nur die kleine Keimzelle. Also die Partnerin, der Partner, die Kinder, also sozusagen die kleinste logische Einheit. Dann gilt aber das, was immer gilt, du heiratest eine Familie. Du hast es ja eben sehr schön gesagt, mit Bezug auf den anderen, die andere. Zu Hause ist halt auch da, wo Familie möglich ist. Ja. Und dass man gerade in dem bikulturellen, binationalen Kontext auch wirklich eine Brücke baut. Sei es, dass man eben feste Zeiten einplant, wo man, koste es, was es wolle, ins andere Land fährt, fliegt, reist. Ja. Und das war ganz, ganz schlimm schon bei uns, 900 Kilometer Distanz, München, Paris. Auch während des Lockdowns, als keiner rein durfte, keiner raus durfte, da haben es viele gemerkt. Ja, das weiß ich auch von anderen Freunden, die nicht nach England durften und so weiter. Ja, da haben sie alle gelitten, aber dann bricht dir das Kreuz. Gerade wenn du zwischen 2 Ländern pendelst oder zwischen 2 Ländern fühlst und denkst. Ja, also da merkt man, dass auch Umstände bedingt, dass es auch ganz, ganz sich ganz falsch anfühlen kann, ne? Dieses bikulturelle, binationale. Also ich würde jedem sagen, organisiere das zu Hause um deinen Partner, deine Partnerin herum, dass man für Flugtickets spart nach Brasilien, nach Tokio, wo auch immer es dich hinführt. Ja, dass das auch ganz klar ist, dass das oberste Priorität hat, dass zumindest die Möglichkeit besteht, zum Beispiel die Schwiegereltern, die Großeltern zu holen, ja, oder eben mit den beiden Kindern oder was auch immer hinzufahren, hinzufliegen, hinzuschippern. Ja, das wäre eine Sache, weil sonst bist du ja entwurzelt, ja, bis auf ganz, ganz wenige, die tatsächlich keine Familie haben, also beispielsweise Vollwaisen sind, das ist ja eher die Ausnahme, nicht die Regel, oder die sie vielleicht auch im Streit getrennt haben, gebrochen mit ihrer Familie. Also viele sind ja auch draußen, weil sie geflohen sind von zu Hause, genau, aus welchem Grund auch immer. Ja? Sondern dass man immer sagt, auch dem Partner, der Partnerin sagt, dein Land, deine Kultur ist mir wichtig. Ja? Wir fahren einmal im Jahr nach Istanbul, weil da wohnt deine Familie. Ja? Und ich lerne auch Türkisch, weil du bist meine türkische Frau. Oder mein türkischer Mann zum Beispiel. Ja? Also das würde ich jedem empfehlen, wenn du einen Menschen als Partner, als Partnerin hast aus einem fremden Land, lern sofort die Sprache, sodass du sie zumindest halbwegs beherrschst. Da gibt es ja auch heute dank der neuen Medien tolle Tutorials. Also nicht jede Sprache gibt es im VHS-Kurs. Ja? Aber es ist ja überhaupt kein Problem, sich auch für kleines Geld fit zu machen, und dann lernst du halt Zulu, ja, wenn es Zulu sein soll. Mhm. Ja, ich würde, also das wäre das Mindeste an Respekt, was ich jedem empfehlen würde: gib dir so gut es geht Mühe, dich vorzubereiten darauf, der Familie deines Partners, deiner Partnerin auch auf Augenhöhe zu begegnen. Koste es, was es wolle, in der Selbstüberwindung oder in der auch in der Logistik, die man braucht für teure Flugtickets ans Ende der Welt. Ne? Das wäre so etwas, was man auch als Empfehlung wirklich mitgeben kann, weil früher oder später wird man das brauchen. Das ist auch meine Erfahrung. Also irgendwann wirst du zurückgehen zu deinen kulturellen Wurzeln, ja, vielleicht auch mit irgendwelchen Dingen, die Eltern sterben oder so etwas, selbst wenn man gebrochen hätte. Irgendwann holt es dich ein, dann holt dich deine Familie ein, deine Vergangenheit ein, deine Grundkultur ein. Und da sollte der Partner sich halt darauf vorbereiten, dass es möglich ist, dass sich auch psychologisch Kreise schließen können und dass da keine offenen Enden übrig bleiben. So könnte man es vielleicht ausdrücken.
Voll gut, ja, vielen Dank. Das war sehr inspirierend und auch ermutigend. Meine letzte Frage an dich heute. Was könnten monokulturelle Paare, also so wie wir eins sind, von interkulturellen Paaren lernen?
Fragen. Ganz einfache Antwort. Fragen, Fragen, Fragen. Ja? Fragen, warum bist du hier? Was hat dich motiviert zu kommen? Ja? Bist du der Jobs wegen gekommen? Bist du der Landschaft wegen gekommen? Warum bist du hier? Was macht das mit euch? Also im Prinzip, dass wir im Kleinen die Fragen stellen, die du auch heute in unserem Gespräch gestellt hast. Mhm. Weil das Dinge sind, die ja auch einen Zeitgeist ausmachen. Der Migrationsanteil steigt. Wir brauchen Zuwanderung, Tendenz steigend. Mischehen, Mischpartnerschaften steigen. Dieses ganze wunderbare Kuddelmuddel, Kunterbunt durcheinander steigt. Also es gibt ja kaum noch einen, der jetzt rein deutsche Paare noch kennt. Ja? Oder auch, wie du auch gesagt hast, von deinen Kindern, wieso sind wir nicht bilingual oder so. Das bedeutet ja auch, dass das heute normal ist. Wir sehen es auch im Unterschied.
Stimmt.
Vielleicht eine sehr schöne Anekdote zu uns, die auch Evidenz zeigt für meine Aussage. Als mein Sohn, der jetzt in wenigen Tagen 31 Jahre lang wird, am Wohnort zur Schule ging, da gab es dann irgendwie einen Ausländer, also neben ihm als halben Ausländer in Anführungszeichen, noch einen anderen Ausländern unter 20 Kindern. Ja? Bei meiner kleinen Tochter, die genau 10 Jahre jünger ist als mein Sohn, ist das schon ganz anders. Also da hat sich in nur 10 Jahren unglaublich viel verschoben. Ja, es reicht ja einfach nur zu gucken, dass man so das Jahresendbuch von der Schule aufschlägt mit diesen typischen Klassenfotos, 5. Ja. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse und so weiter. Wir haben das natürlich von meinem Sohn, ja, und dann 10 Jahre später von meiner Tochter, die hat gerade Abi gemacht. Ja, das ist ein Kaleidoskop der Farben. Ja, und ihre besten Freundinnen sind halt eine Halbspanierin und eine Italienerin. Ja, also das ist halt so. Ja, und auch ihre Lerngruppe, da war eine Türkin mit dabei und ein Halbamerikaner, also ein Deutschamerikaner. Und das war vor 10 Jahren noch anders. Und ich vermute mal, dass es in 10 Jahren die Regel ist, dass ungefähr 50% der Kinder, die dann meinetwegen die Schule beenden, egal welche Schule, nicht nur in den sogenannten Brennpunkten, wo das immer schon so war, sondern auch in allen Hotspots des Bildungsbürgertums, ja, eigentlich mit 60% Kindern, entweder die komplett zugereist sind oder eben aus gemischten Ehen stammen, wie aus unserer, das ist normal und das ist gut so. Und das wird auch nicht mehr aufzuhalten sein. Also um deine Frage zu beantworten, jeder ist gut beraten, möglichst viele von diesen Leuten zu kennen, weil es uns einfach als Weltbürger größer macht und einfach toleranter macht. Und es sind unglaubliche Lerngelegenheiten. Jeder, der aus einem anderen Land kommt, ist Botschafterin, Botschafter seines oder ihres Landes. Und das ist doch ganz toll. Und dann kann man auch zumindest mal so ein paar Insights bekommen, einfach etwas über die ja, Verfasstheit, die Wandlungen, die Herkunftsländer erfahren aus erster Hand und nicht gefiltert über Bücher oder Medien oder so etwas. Okay?
Es war sehr, sehr inspirierend, mit dir darüber nachzudenken und zu quatschen. Eine Anekdote fällt mir jetzt aber noch ein, wo du das gesagt hast mit der Schule. Das muss ich erzählen. Eine Freundin von mir, ihre Tochter, die geht zu Deutsch Nachhilfe. Und wer macht Deutsch Nachhilfe?
Hilfe?
Eine Türkin.
Eine Türkin, ja genau.
Es ist toll, ja. Es ist wirklich, ja. Genau. Es ist eigentlich absurd, aber genau so sieht's aus.
Ja, das ist doch toll. Meine Schwiegermutter hat viele VHS-Kurse gegeben in Deutschland, also in ihren deutschen Jahren, hat sie hier Französisch unterrichtet und hat viele, viele Jahre in Frankreich Deutsch unterrichtet, also genau umgekehrt. Und oft sind es die Ausländer, die natürlich dann eine besondere Affinität haben zu der Sprache und auch die Spitzfindigkeiten sehr gut kennen, auch vielleicht die typischen Stolpersteine beim Spracherwerb. Mhm. Also wundert mich überhaupt nicht, dass die beste Nachhilfelehrerin des Deutschen eine Türkin ist. Das ist doch toll. Quod erat demonstrandum.
Ach, Thomas, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich so viel wieder mitgenommen durch unser Gespräch und wurde echt inspiriert und ermutigt. Also vielen, vielen Dank dafür. Und danke euch für deine Zeit.
Nein, danke. Danke, vielen Dank. Und ich bin sehr gespannt, ob und was an Feedback kommt aus eurer Team F Community, aus der Hörerschaft. Und wäre sehr erfreut, dass man darüber auch ein bisschen in Kontakt bleibt. Vielen Dank.
Genau, das ist ja auch ein Thema von einem Seminar, interkulturelle Paare, das wir anbieten. Und wenn ihr da oder wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, da Interesse habt, dann guckt mal in die Shownotes, da habe ich das verlinkt. Da könnt ihr mal reinlesen und reingucken. Vielleicht passt das ja ganz gut. Genau, das war's für heute. Danke, dass du, Thomas, dabei warst. Und vielen Dank auch fürs Zuhören, für alle, die uns bis zum Schluss zugehört haben, dran geblieben sind. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf eine positive Bewertung. Am einfachsten geht es bei Spotify, geht aber auch bei Apple Podcast. Und wir freuen uns auch sehr, wenn du den Podcast oder diese Folge besonders weiterempfiehlst für die Menschen, die es vielleicht hören sollten, die das sehr so eine Inspiration brauchen. Ja, und ich sag tschüss, bis dahin und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut.
Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de.
Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.